Hallo, mein Name ist Janine Krüger und ich bin die Stimme des Anleger-Podcasts des Effektenspiegel-Magazins. Wir sind mehr als nur ein Aktienpodcast. Wir stehen für unabhängigen Börsenjournalismus und das seit 1971.
Spätestens mit ChatGPT hat das Thema künstliche Intelligenz Einzug in unser Leben erhalten. Es ist das Trendthema der vergangenen Jahre und es gibt kaum einen Bereich, in dem KI noch keinen Einzug gehalten hat. Seit nicht allzu langer Zeit bietet zum Beispiel Google auch bei seinen Suchen als erstes eine KI-generierte Antwort. Aber welche Form von künstlicher Intelligenz gibt es eigentlich? Und wie schlägt sich auch Deutschland im internationalen Vergleich? Genau diesen Fragen möchte ich heute in unserem Podcast auf den Grund gehen. Ich freue mich dazu, heute Herrn Heidkamp von Aleph Alpha, einem KI-Startup aus Deutschland, in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Herr Heidkamp ist Vice President Financial Services Industry bei Aleph Alpha. Hallo Herr Heidkamp, schön, dass Sie heute dabei sind.
Hallo Frau Krüger, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Herr Heidkamp, vielleicht zum Einstieg, man hört immer wieder KI, aber man hat ja nicht immer mit allem schon mal Kontakt gehabt. Welche Formen von KI gibt es denn überhaupt?
Künstliche Intelligenz ist natürlich, wie Sie schon eingeführt haben, ein großes Thema aktuell. Tatsächlich gibt es künstliche Intelligenz schon länger. Wir unterscheiden da drei Hauptkategorien. Das erste sind regelbasierte Systeme, wir nennen das auch symbolische KI. Da wird festgelegten Entscheidungsbäumen gefolgt, regelbasiert, Wenn-Dann-Logiken, also immer da, wo Prozesse vorhersehbar ist. Und das gibt schon eigentlich sehr lange in der Industrie, in Buchhaltungsautomation, Validierung von Transaktionen und ähnlichen Dingen. Spannender wird dann schon bei dem maschinellen Lernen. Da geht es um Mustererkennung. Das heißt, eine Maschine erkennt Muster in Datenmengen. Und das kann man einsetzen für Kreditscoring, Betrugserkennung oder auch Risikomodelle bei Versicherungen und Banken. Auch da gibt es schon eine lange Historie und wirklich tolle Systeme, die aus historischen Daten lernen und strukturierte Ergebnisse erzeugen. Das, was aber aktuell mit künstlicher Intelligenz verstanden wird, ist die generative KI. Und das ist auch genau das Feld, in dem Aleph Alpha unterwegs ist. Darunter verstehen wir die sogenannten Large Language Models und das ist die jüngste und auch dynamischste Entwicklung. Ja, diese Modelle sind in der Lage, und das ist das Neue und Faszinierende daran, eigenständig natürliche Sprache zu verstehen und vor allen Dingen auch zu erzeugen, also zu übersetzen, zu erklären und zu strukturieren. Das heißt, wir können damit mit unstrukturierten Daten arbeiten. Und das ist das wirklich Neue daran, um wirklich komplexe und wissensbasierte Aufgaben zu übernehmen. Und das eben auch in schwierigen Umfeldern, wie zum Beispiel in der Finanzbranche. Aleph Alpha ist genau da unterwegs, um Unternehmen, Behörden zu helfen, solche Lösungen souverän und kontrolliert einzusetzen und auch dafür zu sorgen, dass solche Modelle mit einem, Sie haben es schon eingedeutet, mit einem Made in Heidelberg, also einem in Deutschland basierten Ansatz trainiert, entwickelt werden und auch ausgerichtet sind auf die Anforderungen, die wir hier haben.
Also KI in der Finanzbranche.
Genau, das ist ein Hauptfeld, das mich auch beschäftigt und das für mich auch im Fokus liegt. Wie schaffen wir es, komplexe kognitive Prozesse in der Finanzbranche zu automatisieren, indem wir zum Beispiel komplexe Texte analysieren, Juristen dabei helfen, Compliance-Aktivitäten schneller und effizienter abbilden zu können und Wissensdatenbanken und Ähnliches schneller zugreifbar machen für die Wissensarbeiter.
Dann kommen wir auch direkt einmal auf Deutschland zu sprechen. Wie schlägt sich Deutschland im internationalen Vergleich, was das Thema KI angeht?
Wenn wir nach Deutschland schauen, verfügen wir über eine wirklich exzellente Forschungslandschaft. Das ist wirklich großartig. Das ist auch der Teil, von dem wir bei Aleph Alpha, aber auch die ganze Industrie profitiert. Da gibt es tolle Ansätze, auch Wissen aus der Forschung in praktische Anwendung zu bringen. Woran es ein Stück weit hapert manchmal, ist der unternehmerische Mut, um wirklich diese technologischen und Forschungsleistungen auch operativ einzusetzen. Wenn wir in die USA schauen oder auch nach Asien, da ist es ganz normal, neue Technologien schnell, auch experimentell im operativen Geschäft zu verproben, zu testen und schnell zu skalieren. Ja, wir in Deutschland, wir haben da ja oft diesen Begriff der German Angst auch international uns uns erkauft, uns erarbeitet, uns hemmt oft Bürokratie, Risikoscheue, Entscheidungswege, die sehr schwerfällig sind. Und dadurch sind wir oft ein bisschen langsamer unterwegs. Das ist ein bisschen schade. Vielleicht machen wir es aber auch sorgfältiger und langfristig damit robuster als andere.
Jetzt, ich sage mal, Stichwort Bürokratie oder auch Datenschutz. Was sind für den Einsatz von künstlicher Intelligenz die größten Hürden?
Also wir haben natürlich die Herausforderung, wie wir digitale Souveränität herstellen. Und das ist auch das, was die Unternehmen beschäftigt. Das ist auch das, was uns bei Aleph Alpha beschäftigt. In der Finanzbranche insbesondere haben wir neben den Anforderungen, die sich aus dem Datenschutz begeben, auch die Anforderungen aus dem Digital Operation Resilience Act, aus DORA. Also der Frage, wie kann ich mich als Unternehmen digital resilient aufstellen? Und das ist eigentlich genau die Frage, die dann auch die digitale und technologische Souveränität ausmacht. Das heißt, nicht zwangsläufig autark zu sein, sondern es bedeutet, selbstbestimmt und souverän mit Technologie umzugehen. Und da sind eben europäische Anbieter momentan eigentlich diejenigen, die besonders weit vorne sind und auch besonders viel Wert drauf legen. Wir unterscheiden die Souveränität in mehreren Dimensionen. Ich würde da besonders darauf eingehen auf Technologie. Also sind wir in der Lage, Technologie kontrolliert einzusetzen, selbstbestimmt, mit eigenem Wissen, eigenen Ressourcen, nicht fremdbestimmt. Ein Beispiel aus der generativen KI ist da häufig, dass Werte und Bias, also ein Schiefstand sozusagen in den Trainingsdaten entstehen kann und entsprechende Mechanismen etabliert werden, um solche Sprachmodelle in den Einsatz zu bringen und deren Ausgaben auch zu steuern, zu orchestrieren. Und da ist die Frage, wer hat die Fähigkeit oder wer hat die Kontrolle über diese Steuerung? Da legen wir großen Wert drauf, dass diese Steuerung bei den Unternehmen liegt, die das selber einsetzen. Mhm. Dann gibt es betriebliche Fragestellungen. Wer betreibt die Systeme? Abhängigkeiten über Infrastrukturen. Also kann ich die Systeme selber betreiben in meinem eigenen Rechenzentrum? Bin ich abhängig möglicherweise von Anbietern, die Cloud-Infrastrukturen bereitstellen? Also da kommt die betriebliche Flexibilität her. Und dann gibt es noch die Datensouveränität. Habe ich tatsächlich die Hoheit über die Daten, die für mein Unternehmen wichtig sind? Wo werden die verarbeitet? Und vor allen Dingen, wer nutzt sie auch? Also bin ich sicher, dass nicht ein Dritter meine Daten vielleicht für andere Zwecke verwendet? Ja, und das alles denn zusammengenommen, das führt eigentlich dazu, souverän zu sein, auch in der Wertschöpfung. Also bin ich wirklich in der Lage, als Unternehmen oder auch als Nation oder als Europa, das volle Potenzial der Technologie zu nutzen und auch wertstiftend für meine Prozesse, für mein Unternehmen einzusetzen? Oder gebe ich diese Wertschöpfung vielleicht ab der andere? Und das zusammen ist für uns und für mich die Souveränität, bei der wir auch helfen wollen, die Unternehmen zu befähigen.
Gibt es denn auch im Vergleich Deutschland-Europa, gibt es in Europa, ich sage jetzt mal, einen KI-Vorreiter? Gibt es sowas schon?
Also als Anbieter von künstlicher Intelligenz, da bin ich auch als Mitarbeiter von Aleph Alpha fest von überzeugt, ist Aleph Alpha der Platz und das Unternehmen, das als Vorreiter sich hier positioniert hat. Also wir haben sehr früh bei Aleph Alpha, und da war der Jonas Androulis, unser Gründer, einer der ersten, sehr früh eigene Sprachmodelle entwickelt und sind da als technologischer Anbieter und auch als Forschungseinheit, also mit unseren Kollegen hier aus Research, ganz weit dabei. Wenn wir in die Anwenderseite schauen, bei den Banken und bei den Versicherungen, mit denen ich vor allen Dingen spreche, da gibt es natürlich einige, die sehr, sehr weit vorne sind und sehr früh schon angefangen haben, Technologien zu nutzen. Ich hatte zu Beginn erläutert, welche verschiedenen Abstufungen von künstlicher Intelligenz wir haben. Und nicht überraschend haben die Unternehmen, die schon sehr früh auch Vorformen von generativer KI, also das regelbasierte Lernen oder Machine Learning angewendet haben, haben da einfach auch einen Vorsprung und haben schon Dinge ausprobiert. Grundsätzlich kann man aber schon sagen, dass Unternehmen in den USA und China sich leichter tun, diese Technologien zu adaptieren und wir in Deutschland noch ein Stück weit hinterher sind. Aber gerade in diesem Jahr merken wir schon, dass das Momentum sehr, sehr groß ist und die Unternehmen Vollgas geben in Sachen KI.
Wie lange wird KI, also wenn man jetzt mal so sagt, so ein Startpunkt, also theoretisch ist künstliche Intelligenz ja kein neues Phänomen. Man hört immer wieder, naja, also theoretisch wird es schon seit Jahren eingesetzt. Wenn Sie mal so einen groben Überblick gibt, seit wann wird KI bereits in Unternehmen eingesetzt? So Pi mal Daumen?
Also wenn wir diese breite Sicht auf KI betrachten, dann sind es wahrscheinlich Jahrzehnte. Also gerade in die regelbasierten Systeme, die gibt es schon sehr lange und sind ja auch der Kern einer datengetriebenen Industrie, wie der Finanzindustrie. Wenn ich mir anschaue, wie schon sehr früh Antragsprozesse im Versicherungswesen oder in Kreditprozesse in Banken regelbasiert unterstützt worden, kann man davon sprechen, dass das schon sehr lange im Einsatz ist. Und wenn wir weitergehen mit dem Machine Learning, auch da in versicherungsmathematischen Bereichen beispielsweise, ist das auch eine Fähigkeit, die Unternehmen schon sehr lange aufgebaut haben. Also erst bei der generativen KI, die auch dann tatsächlich das größte disruptive Potenzial hat oder transformative Potenzial, das ist wirklich das Neue. Und da sprechen wir davon, dass die Unternehmen vielleicht aus meiner Sicht in den letzten 2 Jahren begonnen haben, sich damit zu beschäftigen und wir in diesem Jahr wirklich die ersten größeren produktiven Einsätze sehen, Use Cases, die tatsächlich auch schon in der Produktion Wert stiften.
Sie hatten es gerade schon mal ein bisschen angeschnitten. Einmal die konkrete Frage, wo sehen Sie die größten Potenziale für generative KI, also gerade jetzt im Finanzwesen?
Also es gibt eine Reihe von Einsatzfeldern, die Unternehmen sich gerade anschauen. Und da unterscheiden wir auch so ein Stück weit, wie viel Souveränität bedarf es, weil das sind genau die komplexen Felder, wo es meistens viel Sinn macht und große Potenziale gibt, aber eben auch schwer wird, weil ich die Anforderungen an Souveränität erfüllen muss. Ich glaube, dass das größte Potenzial momentan oder auch vielleicht das naheliegendste Potenzial häufig bei den Unternehmen in Compliance- und Risikofunktionen liegt. Also in den Aufgaben, die die Ressourcen binden, die nicht unbedingt als direkt kundennah und wertstiftend erachtet werden. Da kann ich viel Potenzial frei machen mit generativer KI. Ein Beispiel, wir haben mit PwC, der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ein Verfahren entwickelt, das Lieferantenverträge auf die Compliance mit DORA, den Anforderungen aus dem Digital Resilience Act, analysiert und damit Juristen, Compliance-Mitarbeiter zum einen deutlich effizienter macht, also deutliche Effizienzvorteile bis zu 80% da erzielen, zum anderen aber eben auch eine höhere Präzision und Wiederholbarkeit dieser Analyse herstellt. Und in dieser Logik gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, dokumentenbasiert, wissensbasiert Fragestellen zu beantworten. Wenn wir weiterschauen, das, was gerade noch spannend ist, natürlich kundennahe Themen, wie kann ich rund um den Kunden Nutzen stiften, wie kann ich Vertriebsmitarbeiter unterstützen mit Profilen, die ich erstellen kann, die ich über meinen eigenen Datenbestand generieren kann.
Wie sehen Sie die Wettbewerbssituation? Also es gibt ja doch einige KI-Anbieter. Wie schätzen Sie da auch gerade so Deutschland im Vergleich mit US-Konzernen ein?
Also wir haben natürlich global einen unglaublich kompetitiven Markt in so einer neuen transformativen Technologie wie KI. Und insbesondere die US-Anbieter und die chinesischen Anbieter verfügen über enorme Ressourcen und riesige Marktanteile. Also die Tech-Giganten, die Big Tech, kämpfen da um riesige Infrastrukturen und Marktdominanz. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf Europa, auf Deutschland und wie wir unsere Wirtschaft gestalten. Das heißt, der Wettbewerb findet statt so ein Stück weit zwischen diesen Big-Tech-Anbietern und denen wie Aleph Alpha, die bewusst auf europäische, souveräne Alternativen setzen, die eben auch ein Stück weit Selbstbestimmung für die Unternehmen ermöglichen, wie eben ausgeführt, souverän, konform mit Datenschutz, prüfbar und vor allem auch unabhängig von den geopolitischen Einflüssen, die wir da sehen. Und das ist aktuell so ein Stück weit der Wettbewerb, den wir uns da sehen. Ein Stück weit glauben wir, dass die europäischen Anbieter wie Aleph Alpha einen strukturellen Vorteil haben in der Nähe zu den Unternehmen, zu den Anwendern. Also wir arbeiten sehr eng zusammen mit den Unternehmen, jetzt gerade in regulierten Branchen, im öffentlichen Bereich oder eben in der Finanzbranche, um zu verstehen, welche Bedarfe haben diese Unternehmen und wie können wir ganz spezifisch für diese Branche, für diesen Kontext vertrauenswürdige, nachvollziehbare Technologie bieten. Das ist so ein Stück weit unser Beitrag. Also genau der Gegensatz zu dem, wir haben die größte Anhäufung von GPUs, also den Prozessoren, die als Grundlage für die Entwicklung neuer Sprachmodelle stehen, versus wir setzen darauf, effiziente, robuste Lösungen zu finden, die nah am Kunden, nah an der Wertstiftung im Unternehmen stattfinden.
Jetzt haben Sie gerade schon die geopolitischen Entwicklungen angesprochen. Haben Sie da das Gefühl, dass da ein Umdenken bei den Unternehmen auch zum Teil vielleicht stattfindet, eher dann doch auf einen deutschen Anbieter zu setzen, anstatt auf einen amerikanischen? Oder war das vorher schon, dadurch, dass das Thema KI ja doch relativ sensibel ist, dass da von Anfang an eher, ich sage jetzt mal, lokal geguckt wurde?
Natürlich haben viele Unternehmen in den letzten Monaten begonnen, sich intensiver mit der Frage zu beschäftigen, bin ich tatsächlich souverän? Und das heißt tatsächlich, ja, ganz wichtig, nicht autark, sondern bin ich selbstbestimmt und wie groß ist meine Abhängigkeit? Und bestehende Abhängigkeiten aus der Vergangenheit sind dann auch nochmal neu auf den Prüfstand gestellt worden. Also ist das auch eine Abhängigkeit, die meinem Risikoprofil entspricht? Und da ist schon mein Eindruck, dass die Unternehmen in den letzten Monaten im Zuge der geopolitischen Turbulenzen, die wir da beobachten, sehr sensibel geworden sind und sich genau anschauen, wie ihr Risikoprofil ist. Ja, aber auch hier wieder, ja, es ist schwer, ein Schwarz-Weiß zu finden. Die Unternehmen schauen sich gerade genau an, entlang dieser Dimensionen der Souveränität, technologisch, betrieblich, aber auch Datenspeicherung, wie abhängig bin ich da und vor allen Dingen, wie groß ist mein Risiko? Weil darum geht es letztendlich. Ist das Risiko, dass ich das Unternehmen habe, aus dieser Abhängigkeit akzeptabel und entsprechend meines Risikoprofils und nicht überraschend verändert sich natürlich das Risiko mit der Bedrohungslage oder mit der veränderten geopolitischen Lage. Und da sehe ich schon einen großen Trend, dass die Unternehmen viel bewusster geworden sind, welche Risiken sie eingehen wollen und welche Abhängigkeiten dann daraus entstehen.
Welche Schwierigkeiten sehen Sie denn bei Unternehmen und auch bei Behörden zum Beispiel, wenn es darum geht, eine KI-Strategie aufzusetzen, die dann ja auch nachhaltig zu mehr Wertschöpfung beitragen soll?
Die Unternehmen haben meines Erachtens erkannt, dass es notwendig ist, eine KI-Strategie zu haben und haben auch den Wert erkannt, den die Technologie hat. Also das ist sicherlich ein Unterschied auch zu früheren neuen Technologien, dass der Wert von KI und die Möglichkeiten breit verstanden worden sind. Schwierig wird es dann häufig in der Umsetzung. Also was tue ich mit dieser Technologie? Welche Daten kann ich dafür nutzen? Welche regulatorischen Anforderungen muss ich erfüllen, gerade in dem gerade besprochenen geopolitischen Kontext? Und auch welche Kompetenzen brauche ich selber? Da ist so ein Stück weit ein Dilemma bei vielen Unternehmen zwischen der Frage, möchte ich abhängig von Dritten diese neue Technologie nutzen? Oder möchte ich sie komplett autark betreiben? Da brauche ich aber die Kompetenzen. Und wo ist vielleicht in der Mitte der Weg, der meinem Risikoprofil entspricht? Und das führt leider dazu, dass viele Unternehmen in der ersten Experimentierphase stecken bleiben, also Dinge ausprobieren aus Interesse und aus dem Verständnis, dass die Technologie wichtig ist, aber eben es noch nicht schaffen, den echten Nutzen dann auch tatsächlich in den Prozess zu bringen. Und das ist aktuell, glaube ich, der Erfolgsfaktor, genau das hinzubekommen, mit geeigneten Partnern, mit der richtigen Technologie, mit einem Verständnis für die Möglichkeiten, Wert zu stiften, nah am Prozess und nah am Business-Benutzer. Und das passiert gerade in den erfolgreichen Häusern.
Gibt es denn auch etwas, ich sage jetzt mal beispielsweise aus der Politik, Unterstützung, die Sie sich wünschen würden oder wo man sagt, da müsste offen damit umgegangen werden oder vielleicht auch der Einsatz von KI, man hat immer so ein bisschen das Gefühl, er wird gerne verteufelt, will ich jetzt nicht sagen, aber ein bisschen kritischer betrachtet, dass Sie da sagen, da würden Sie sich wünschen, dass da auch die Politik ein bisschen anders hinterher ist?
Ich bin jetzt kein Politikwissenschaftler und kann da beurteilen, wie die Politik sich äußert. Meine Einschätzung ist, da gibt es schon eine ganze Menge an Unterstützung für KI in Europa und für KI auch in Deutschland. Wenn wir uns anschauen, was gerade passiert, auch an staatlichen und privaten Mitteln, die aktiviert werden, das ist sehr hilfreich. Wir sehen neue Initiativen für eine europäische KI-Infrastruktur. Auch da sind deutsche Unternehmen dabei, sich zu bewerben, an dieser KI-Infrastruktur für Europa zu partizipieren. Also da passieren aus meiner Sicht eine ganze Menge spannende Dinge, die auch hilfreich sein können. Von daher bin ich da positiv gestimmt, dass wir da ausreichend Unterstützung auch aus der Politik bekommen, um souveräne KI betreiben zu können in Europa und in Deutschland.
Ein weiteres Thema ist immer, dass KI sehr energieintensiv ist. Kann Deutschland die für künstliche Intelligenz-Anwendungen notwendige Energie überhaupt liefern? Also wie ist da im Moment die Situation?
Das ist eine ganz spannende Frage. Und zum einen wird an dieser gerade genannten Infrastruktur gearbeitet, Gigafactories für KI in Europa, die entsprechend auch mit Rechenkapazität und auch mit Energie natürlich versorgt werden. Insofern wird daran gearbeitet. Da ist aber die Frage, die ich mir stelle, braucht es wirklich diese große Infrastruktur? Die sollte kein Selbstzweck sein, sondern die sollte zu einem Nutzen führen und sie sollte konkrete Anwendungen ermöglichen. Und da glaube ich, dass ein wichtiger Lösungsweg es sein wird, eben auch effizient künstliche Intelligenz einzusetzen. Also nicht nur mit den größten Mengen von Prozessoren Energie zu arbeiten, sondern eben auch clevere Lösungen zu finden, die ganz konkret ein spezifisches Problem lösen und nicht mit der größtmöglichen Menge von Technologie kleine Probleme zu lösen. Und da ein Beispiel aus unserem Forschungsbereich, da wurde eine Technologie entwickelt, T-Free, Tokenizer Free nennt sich das, also eine andere Art, generative KI und Sprachmodelle zu nutzen, die deutlich effizienter und ressourcenschonender arbeitet und damit vielleicht weniger Ressourcen braucht mit dem gleichen oder besseren Output. Und das wird für viele, viele Problemstellungen, gerade in der Finanzbranche, glaube ich, entscheidend sein, weil wir da immer mehr Themen sehen, für die wir vielleicht nicht das Wissen der ganzen Welt benötigen, sondern domänenspezifisches Wissen für einen spezifischen Kontext. Und das muss dann eben auch richtig gut funktionieren. Und da können kleinere Modelle oder angepasste Sprachmodelle mit weniger Energiebedarf einen großen Vorteil bieten.
Vielleicht zum Abschluss die Frage, es ist immer schwierig, in die Glaskugel zu gucken, aber was ist Ihrer Meinung nach mit künstlicher Intelligenz in, ich sage mal, 5 Jahren möglich? Wo sehen Sie die KI in 5 Jahren?
Solche Prognosen mit der Zukunft neigen ja so dazu, dass man den kurzfristigen Effekt überschätzt und den langfristigen unterschätzt. Ich versuche es trotzdem mal. Ich glaube tatsächlich, dass wir in 5 Jahren generative KI als ganz natürlichen und integralen Bestandteil einer Vielzahl von Prozessen sehen und vor allem nicht nur als Assistent, sondern als aktive Unterstützung, die agentisch mitgestaltet, die aktiv Aufgaben übernimmt, sei es in der Kundenberatung, Produktentwicklung oder eben in der regulatorischen Prüfung. Multimodelle, also Bilder, die Text, Bild, Audio, strukturierte Daten gleichzeitig verarbeiten können, werden der Standard sein. Die Unternehmen werden meines Erachtens deutlich differenzierter mit dieser Technologie umgehen. Ja, wie gerade an den Beispielen erläutert, wird es verschiedene Lösungen geben, die angepasst auf den Kontext arbeiten. Also nicht die eine Lösung, die alle Fragen lösen soll, sondern differenzierte Lösungen, die maßgeschneidert, präzise in ihrem Kontext arbeiten. Und das alles wird vermutlich, das war Ihre Frage von eben, wie entwickelt sich die Geopolitik und Souveränität, das alles wird aus meiner Sicht auf einem deutlich souveräneren Fundament und deutlich mehr Bewusstsein für Souveränität stattfinden, als wir vielleicht heute damit unterwegs sind.
Es bleibt auf alle Fälle spannend in Sachen künstlicher Intelligenz. Wir schauen mal, was in den kommenden Monaten und Jahren noch alles möglich ist. Ich darf mich bei Ihnen, Herr Heidkamp, für den spannenden Einblick in das Thema künstliche Intelligenz bedanken. Danke, dass Sie heute dabei waren.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und ich freue mich drauf, mehr zu hören von Ihnen.
Und wir schauen mal, ob wir vielleicht in ein paar Jahren nochmal sprechen und zurückblicken, was mittlerweile mit künstlicher Intelligenz alles möglich ist. Wir hoffen, dass auch ihr einige interessante und vor allem neue Informationen aus diesem Interview mitnehmen konntet. Alle Infos rund um das Thema Börse und auch über börsennotierte künstliche Intelligenzunternehmen findet ihr wie gewohnt auf unserer Homepage effekt-spiegel.com. Schaut da unbedingt mal vorbei. Ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin, bleibt gesund.